Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. Die Euro-Länder brauchen Milliarden für ihren Rettungsschirm und machen dafür auch im mächtigen China die hohle Hand, doch mit ungewissen Erfolgschancen.
China hat schon grundsätzlich ein Interesse daran, dass Europa wieder auf Trab gebracht wird. Aber ob es wirklich daran interessiert ist, an dieser Rettungsaktion teilzunehmen, ist eher zweifelhaft.
Außerdem der neue Kronprinz von Saudi-Arabien, der seit Jahrzehnten die Zentrale der staatlichen Repression leitet. Ein Porträt. Und dann feiern wir noch eine imposante Amerikanerin, die eigentlich Französin ist. Lady Liberty wird 125 Jahre alt. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Simon Loy mit den Nachrichten.
Auf der Suche nach Geld zur Aufstockung ihres Rettungsfonds sind die Euro-Staaten noch nicht fündig geworden. Norwegen hat eine Absage erteilt. Der staatliche Pensionsfonds stehe dafür nicht zur Verfügung. Der Fonds wird vor allem mit Öleinnahmen gespeist und ist rund 400 Milliarden Euro schwer. Auch China hat den Euro-Ländern bisher kein Geld zugesagt. Auf der Suche nach Milliarden für die Aufstockung hält sich Fondschef Klaus Regling gegenwärtig in Peking auf. Der Euro-Krisengipfel hat ja Mittwoch in Brüssel die Aufstockung des Rettungsfonds von gegenwärtig 440 auf 1000 Milliarden Euro beschlossen. In Griechenland haben erneut tausende Demonstranten gegen die Sparmaßnahmen der Regierung demonstriert. Dabei wurden auch mehrere Gedenkveranstaltungen und Paraden gestört, die im ganzen Land stattfanden, aus Anlass des italienischen Angriffs im Zweiten Weltkrieg, heute vor 71 Jahren. In Thessaloniki verließen Präsident Papoulias und andere Politiker eine Veranstaltung, die gestört wurde. Erneut haben in Jemen tausende Menschen gegen Machthaber Saleh demonstriert. Sie verlangten, dass dieser zurücktritt und dessen Gewaltherrschaft ein Ende hat. In der Nacht hatten Salehs Truppen wieder auf Oppositionelle geschossen. Inzwischen rief der US-Botschafter in Jemen Saleh auf, den Weg für einen Machtwechsel freizumachen. Zuvor hatte schon der UNO-Sicherheitsrat Gleiches verlangt. Und auch aus Syrien werden erneut Proteste gemeldet. Nach Angaben von Aktivisten sollen Regierungstruppen dabei 37 Menschen getötet haben, die meisten davon in den Städten Homs und Hama. Die thailändische Hauptstadt Bangkok kämpft nach wie vor mit dem Hochwasser. Es wird damit gerechnet, dass die Überschwemmungen morgen Abend ihren Höhepunkt erreichen. Dabei könnten weite Bezirke auch in der Innenstadt überflutet werden. Ein radikaler Plan zur Beschleunigung des Wasserablaufs ist verworfen worden. Vorläufig wird darauf verzichtet, ganze Straßen aufzureißen und 5 bis 6 Meter breite Furchen hindurchzuziehen, sagte der Transportminister. Die italienische Regierung hat den Notstand für die Unwettergebiete in Ligurien und in der Toskana ausgerufen. Damit ist dort schnelle Hilfe möglich. Für den Wiederaufbau stellt die italienische Regierung 65 Millionen Euro zur Verfügung. Für die Aufräumarbeiten werden Einheiten der Armee in die Unwettergebiete geschickt. Bei den Unwettern waren am Dienstag und Mittwoch mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Personen werden noch vermisst. Die Erdbebenopfer im Osten der Türkei bekommen erste Hilfsgüter der UNO. Das Hochkommissariat für Flüchtlinge schickt hunderte Zelte und tausende Wolldecken ins Krisengebiet. Seit dem verheerenden Beben am vergangenen Sonntag sind viele Menschen obdachlos. Der herannahende Winter macht ihnen zu schaffen. Nach neuesten Angaben der türkischen Behörden kamen beim Beben mindestens 570 Menschen ums Leben, über 2500 wurden verletzt. Der tschechische Schriftsteller und Politiker Jiří Gruža ist tot. Er starb im Alter von 72 Jahren, wie mehrere Quellen bestätigten. Gruža war von 2004 bis 2009 Präsident des Internationalen Pen-Clubs, der Dachorganisation der weltweit über 140 Schriftstellervereinigungen. Zuvor war der ehemalige Dissident und enge Vertraute von Václav Havel Botschafter seines Landes gewesen, unter anderem in Deutschland. In der Schweiz sollen Bauernhäuser, die außerhalb der Bauzonen sind, leichter umgebaut werden können. Dieser Meinung ist die zuständige Ständeratskommission. Sie empfiehlt ihrem Rat, wie der Nationalrat, Ja zu sagen zu einer Änderung des Gesetzes. Ob die Häuser einst von Bauern bewohnt waren oder nicht, dürfe dabei keine Rolle mehr spielen. Bei einem Auffahrunfall im Schänzli-Tunnel bei Muttenz sind am Nachmittag 3 Personen schwer verletzt worden, 2 Frauen und ein 4-jähriges Kind. Der Tunnel musste in der Folge längere Zeit gesperrt werden. Es kam zu Staus und Verkehrsbehinderungen auf den umliegenden Straßen. 6 Jahre lang wurde renoviert, heute nun ist es soweit. In Moskau wird das legendäre Bolschoi-Theater neu eröffnet. Zur Gala mit Operngrößen wie Placido Domingo wird auch der russische Präsident Medvedev erwartet. Die Totalsanierung kostete mindestens 500 Millionen Euro. Das Bolschoi-Theater gilt als eines der prunkvollsten Kulturhäuser der Welt. Es war 2005 geschlossen worden, weil es hätte einstürzen können. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.853 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.200 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.22.33 gehandelt und der Dollar zu 86,35 Rappen. Das Wetter. Im Mittelland liegt am Morgen Nebel, er löst sich um die Mittagszeit auf. Dann ist es sonnig mit ein paar Wolkenfeldern. Im Westen sind die Wolken dichter. Im Tessin ist es sonnig. Die Temperaturen steigen auf rund 13 Grad, in den Alpentälern und im Süden sogar auf rund 17 Grad. Am Sonntag ziehen einige teils dichtere Wolkenfelder auf, es bleibt aber trocken. Es ist immer noch warm bei 12 bis 17 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Rettungsschirm. Lassen die Chinesen die Europäer am Ende im Regen stehen? Wir berichten aus Peking und schätzen ein. Bangkok als Geisterstadt. Zehntausende fliehen vor dem Hochwasser. Erbfolge im saudischen Königshaus. Wer ist der Prinz der Finsternis, der die Macht übernehmen soll? Dann, der Krieg in Somalia findet auch im Nachbarland Kenia statt. Robert Rigo, der slowakische Vorzeigezigeuner, der kämpft für die Integration seiner Volksgruppe, der Roma, und schließlich.
The statue is quite majestic, you know. She's not a perfect work of art.
Vielleicht kein perfektes Kunstwerk, aber auf jeden Fall majestätisch. Lady Liberty feiert Geburtstag. Wir feiern mit. Die Eurozone braucht dringend Geld, um die Finanzmärkte zu beruhigen, und sie braucht enorm viel Geld. Auf 1 Billion Euro soll der neue Rettungsschirm insgesamt vergrößert werden. Das haben die Regierungschefs in Brüssel bekanntlich in der Nacht zum Donnerstag beschlossen. Und viele blicken nach China, der gewaltigen Wirtschaftsmacht in Asien. Dieses China, das die größten Devisenreserven hat, die irgendwo angelegt werden müssen. Warum denn nicht in der Eurozone, sagen sich die Europäer. Und der Chef des Rettungsschirms sprach heute in Peking vor. Unser Ostasien-Korrespondent Urs Morf war dabei.
I come quite often to China to talk to the authorities, Ministry of Finance.
Er komme ziemlich oft nach China, um mit dem Finanzministerium und der Zentralbank, der People's Bank of China, zu reden. Es sei also nur eine reguläre Visite. So versucht EFSF-Chef Klaus Regling heute davon abzulenken, dass er nur 36 Stunden nach dem Durchbruch in Brüssel bereits in Peking war, um neue chinesische Investitionen zu gewinnen. China kaufe regelmäßig Anleihen des Rettungsschirms und mit guten Kunden müsse man regelmäßig konferieren.
But of course on this occasion it's also quite useful to come so soon after the.
Immerhin räumt Regling dann doch ein, dass der Besuch so schnell nach dem Gipfel natürlich auch nützlich sei. Allerdings dämpft er sogleich die Erwartungen auf schnelle und massive Finanzhilfe aus China ab.
That does not mean that I expect any precise outcome of our talks. There are no negotiations going on.
Das bedeutet nicht, dass er ein konkretes Resultat von den Gesprächen erwarte. Es seien keine Verhandlungen im Gang, wirklich nur reguläre Beratungen. Es werde bei seinem Besuch nicht zu einem Geschäftsabschluss kommen. Aber der Rettungsschirm werde nun neue Investitionsinstrumente schaffen und deshalb müsse man mit allen Großinvestoren, eben auch mit China, über deren Strukturierung sprechen. und China werde daran interessiert sein, ist Regling überzeugt.
Of course we all know that China has a particular need to invest surpluses.
Es sei ja allgemein bekannt, dass China einen ganz besonderen Bedarf habe, Überschüsse zu investieren. Diese müssten ja irgendwie angelegt werden, wenn China daraus Zinserträge erzielen wolle. Dabei spielt der EFSF-Chef darauf an, dass China Monat für bis zu 20 Milliarden Dollar mehr Waren exportiert, als es importiert und darum in den vergangenen Jahren einen Berg von Devisenreserven im Wert von über 3.200 Milliarden Dollar angehäuft hat. Wie viel chinesische Devisen bisher in den Euro-Rettungsschirm flossen, will Regling aber nicht bekannt geben. Die chinesische Seite veröffentliche solche Zahlen nicht, darum tue auch er es nicht. Von den bisherigen Investitionen in den EFSF würden 40% aus dem asiatischen Raum stammen, gibt Regling preis. Dass China dabei der größte Einzelgläubiger ist, das liegt auf der Hand. Im Vorfeld von Reglings Peking-Besuch hat es Spekulationen gegeben, China könnte mögliche Investitionen von Bedingungen abhängig machen. Beispielsweise, dass die EU dem langjährigen Begehren nachgäbe, der Volksrepublik den Status einer Marktwirtschaft zuzugestehen. Oder, dass sie in Zukunft darauf verzichte, mit den USA zusammen von Peking die Aufwertung der chinesischen Währung zu verlangen. Das alles stellt der EFSF-Chef energisch in Abrede.
When they buy our bonds, they buy the same bonds that everybody else buys. There's no special deal. It's the normal conditions. We publish those conditions on our website.
Wenn die Chinesen EFSF-Anleihen kaufen würden, dann zu den gleichen Bedingungen wie alle anderen Gläubiger. Da gäbe es keine Spezialbehandlung.
Urs Morf berichtete aus Peking. Keine Spezialbehandlung, sagt der Chef des Rettungsschirms also, doch werden die Chinesen so ohne Gegenleistung zahlen wollen. Ich fragte die Politologin und Ökonomin Jana Dreyer. Sie analysiert die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und der Europäischen Union für das Institut Montaigne in Paris.
Es ist nicht sehr glaubwürdig. Also China weiß ganz genau, dass es in einer starken Position ist. Und China hat schon seit einigen Jahren Anfragen an Europa und möchte zum Beispiel schon lange als Marktwirtschaft anerkannt werden. Dies würde dazu beitragen, dass deren Exporte weniger Risiko eingehen, protektionistischen Maßnahmen in der EU ausgestellt zu werden. Es hat zum Beispiel schon im September klar gemacht, als es darum ging, eventuell Italien zu helfen, dass so eine Kondition dabei wäre. Es ist nicht unmöglich, dass dieses Thema nochmal besprochen wird.
Vorbedingungen, sagen Sie, wird China sehr wohl formulieren, vor allem wirtschaftlicher Natur. Freien Marktzugang beispielsweise, geht es darum?
Es ist eine Mischung aus wirtschaftlicher und politischer Natur, weil ab 2016 wird China automatisch als Marktwirtschaft anerkannt, laut WTO-Verträgen. Aber es ist eine Sache des Prestiges und China findet, dass es nun Zeit ist, dass diese Anerkennung vom Westen kommt.
Aber hat China denn nicht ein Interesse daran, diesen wichtigen Handelspartner eben zu stützen, die Europäer der größte Exportmarkt für die Chinesen sind?
Natürlich, die EU ist Chinas erster Exportmarkt. Europäer investieren auch sehr viel in China. Und in den USA, dem zweiten Handelspartner Chinas, sind zurzeit auch die Wachstumsraten sehr unzufriedenstellend. Also Nachfrage für Chinas Produktion lässt nach. Und das zeigt sich auch jetzt schon in etwas niedrigeren Wachstumsraten in China. Also China hat schon grundsätzlich ein Interesse daran, dass Europa wieder auf Trab gebracht wird. Aber ob es mit diesen finanziellen Mitteln und wirklich daran interessiert ist, an dieser Rettungsaktion teilzunehmen, ist eher zweifelhaft.
Heißt das denn, Europa gilt als eine Art Risikoinvestition mittlerweile in China? Glauben die Chinesen gar nicht an den Erfolg dieser Euro-Stützung, wie sie jetzt am letzten Mittwoch beschlossen wurde?
Dass sie den Ganzen skeptisch gegenüberstehen, ist nicht wunderlich. Zum Ersten hat China grundsätzlich Probleme mit den föderalen Institutionen der EU. Es hat ja eine sehr traditionelle Ansichtsweise der internationalen Beziehungen. Deswegen ist es für China einfacher, bilateral mit einzelnen Staaten zusammenzuarbeiten. Und vor allem weiß man ja nicht ganz genau, wie dieses Abkommen vom Mittwoch umgesetzt wird, was genau mit den Banken passiert. Es wird alles noch analysiert und leider haben die letzten Monate gezeigt, dass die Handlungsfähigkeit der EU nicht unbedingt immer sehr überzeugend ist.
Jetzt geht es um Milliarden unter dem Rettungsschirm, diesem neu formulierten. Zu früherem Zeitpunkt der Krise war China schon angegangen worden, um Hilfe direkt in einzelnen lädierten Ländern der Eurozone, Portugal, Griechenland, Italien. Gibt es da Unterschiede aus chinesischer Sicht, auf welcher Ebene man den Europäern hilft?
Ja, schon. Wie gesagt, es hat eine klare Präferenz für bilaterale Beziehungen. Es ist einfacher, mit einem Premierminister und einer einzigen Regierung zusammenzuarbeiten, um auch eventuell andere Konzessionen zu bekommen, Zugang zu Investitionen zu haben, als mit dem komplizierteren Prozess der gemeinsamen EU-Institutionen. Das ist ganz klar.
Traditionell gingen die enormen chinesischen Devisenreserven vor allem in die USA. Kann Europa allenfalls jetzt profitieren davon, dass die USA eben als Investor auch nicht mehr besonders attraktiv sind aus chinesischer Sicht?
Ja, also ich nehme an, dass es jetzt schon profitiert. Wenn es den USA gut gehen würde, würde vermutlich Europa jetzt wenig davon profitieren. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es sehr profitabel ist für Europa, dass China plötzlich in Euro Anleihen investiert, weil dann würde die Währung Chinas eher an den Euro gekoppelt werden und vermutlich auch die Probleme, die die USA mit dem Renminbi haben, würden genauso auf der EU übertragen werden.
Die Chinesen werden wohl Gegenleistungen einfordern. Was denken Sie, werden die Europäer da einlenken und nachgeben, einfach weil sie so dringend auf diese Milliarden jetzt angewiesen sind?
Ich würde sagen, nein. Zum Beispiel diese Marktwirtschaftsfrage muss wirklich gemeinsam entschieden werden. Es würde mich sehr wundern, wenn die EU nachlässt. Und ich glaube nicht, dass ein Chef des Rettungsfonds auch die Entscheidungsmacht dafür hat. Deswegen ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass die EU nachgeben wird und nachgeben will. Und es ist auch nicht in ihrem Interesse, muss man ehrlich sagen. Was man eher erwartet, dass China symbolisch ein bisschen beitragen wird, aber nicht große Summen jetzt in diesen Fonds investiert.
Sagt Jana Dreyer. Sie analysiert die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und der Europäischen Union für das Institut Montaigne in Paris. Hochwasser ohne Ende in Thailand. Manche ausländischen Botschaften rufen ihre Staatsbürger auf, Bangkok zu verlassen. Und auch von den Einheimischen fliehen immer mehr aus der thailändischen Hauptstadt und den nördlichen Industriegebieten. Wie mir unser Korrespondent Urs Welterlin in Bangkok sagte.
Bangkok gleicht immer mehr einer Geisterstadt. Jeder, der Bangkok kennt, weiß, dass diese Stadt sehr oft der Verkehr stockt, weil es so viele Autos hat. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Die großen Straßen sogar sind fast leer. Man sieht noch ein bisschen Polizei, man sieht auch Militär, man sieht auch kaum noch Touristen. Allerdings ist das ganz anders am Flughafen Suvarnabhumi. Dort stehen die Leute Schlange, um noch aus dem Land zu kommen oder zumindest aus der Stadt.
Und was die Überschwemmungen betrifft, was zeigt sich Ihnen für ein Bild? Wie viele Bezirke sind überschwemmt und wie stark?
Im Moment ist immer noch der am stärksten betroffene Bereich der Stadt ist im Norden, also wirklich nördlich der Stadt, noch nicht die Innenstadt selbst, wobei es um den Königspalast, der ganz nahe liegt am Chao Phraya Fluss, da hat es heute Überschwemmungen gegeben, die gingen wieder etwas zurück. Das ganz, ganz Große wird erst dann für morgen erwartet, am Samstag.
Eben, der Pegel steigt ja offenbar noch immer. Ist denn zumindest abzusehen, wann der Scheitelpunkt erreicht sein wird? Ist das dann morgen und kommt dann die Besserung?
Ja, also laut Regierungsangaben, und hier fängt gerade das Problem an, man kann denen nämlich nicht glauben. Kein Geschäftsmann glaubt mehr den Prognosen, weil die sich immer als falsch erwiesen haben. Aber laut Regierungsangaben wird morgen Abend um 8 Uhr oder 6 Uhr Ortszeit der Pegelstand so hoch sein, dass es zu einer Überschwemmung von zwischen 20 Zentimetern oder 50 Zentimetern, je nach Quelle, bis zu 2 Metern in der Innenstadt kommen kann. Und das ist dann aber auch nicht so, dass das dann gleich wieder abfließt, sondern dass das länger dauert. Es gibt Prognosen von bis zu mehreren Wochen. Dann kann man sich natürlich vorstellen, was das für Konsequenzen hat für so eine Millionenstadt.
Und wie nehmen die Leute das hin, jene, die jetzt fliehen oder die, die ausharren und zuschauen, wie das Wasser steigt?
Es ist eine ganz eigenartige Stimmung hier in Bangkok. Und zwar habe ich das Gefühl, die Menschen sind natürlich zum Teil verängstigt, aber manche sind fast ein bisschen apathisch. Man weiß nicht, was kommt. Man hofft natürlich aufs Beste. Ja, viele Leute beten vor ihren Schreinen. Thailänder sind ja sehr stark gläubige Buddhisten. Und es ist fast eine gewisse Ruhe. Eine Ruhe leider, muss man sagen, wahrscheinlich vor dem Sturm, die im Moment hier herrscht.
Wie reagieren die Behörden eigentlich? Es gab offenbar den Plan, manche Straßen aufzureißen und zu Abflusskanälen umzufunktionieren.
Ja, also ich habe es vorhin angetönt, die Situation ist die, ich drücke es gleich mal aus mit dem Wort, was mir heute ein Geschäftsmann gesagt hat, die Regierung ist komplett hoffnungslos. Die sagen, die Geschäftsleute hier, man muss sich auf sich selbst verlassen und man muss sich praktisch selbst retten. Man kann sich auf nichts verlassen. Und zwar einfach, weil die Angaben nicht stimmen. Die Behörden hier widersprechen sich zum Teil und Sie haben recht, es gab heute eine Meldung, dass eine private Firma den Vorschlag gemacht hat, mehrere große Zufahrtsstraßen aufzureißen und praktisch in Kanäle zu verwandeln, also aus großen Zufahrtsstraßen einen Abflusskanal zu bauen, so dass das Wasser dann leichter abfließen kann. Also bis jetzt habe ich noch nicht gehört, dass die Regierung darauf eingehen will. Aber wundern, muss ich sagen, wird hier kaum jemanden, dass selbst solche extremen Maßnahmen getroffen würden.
Sagt Urs Welterlin in Bangkok. Die einen sehen im neuen saudischen Kronprinzen Nayef einen konservativen Pragmatiker, die anderen bezeichnen den 78-Jährigen als Reaktionär, ja gar als Prinz der Finsternis. Jedenfalls hat seine Berufung große Bedeutung, denn König Abdullah ist bereits 87 Jahre alt und gesundheitlich angeschlagen. Nayef dürfte in absehbarer Zeit die Nachfolge antreten. Vor allem aufgeschlossene junge Saudis und viele Frauen fürchten nun, dass dann selbst mit den bisherigen winzigen Reformen Schluss ist. Fredrik Steiger berichtet.
Kaum jemand in Saudi-Arabien wagt es, die Berufung von Prinz Nayef zum neuen Kronprinzen offen zu kritisieren. Denn Nayef ist enorm mächtig. Er kontrolliert seit 36 Jahren das Innenministerium und will dieses Machtinstrument auch als Kronprinz und Vizepremier nicht aus der Hand geben. Die Geschichtsprofessorin und Frauenrechtlerin Hatun Al-Fassi sagt es so.
They have to do with everything in the country, with every part, with every department in the country.
Das Innenministerium mische sich in alles und jedes im Land ein. Es verfügte beispielsweise ein mehrjähriges Lehrverbot gegen sie. Es bestraft weiterhin autofahrende Frauen, obschon es gar kein gesetzliches Verbot gibt. Es unterdrückte die jüngsten Proteste. Es kontrolliert die Sicherheitspolizei, ebenso die berüchtigte Religionspolizei sowie Geheimdienste und es hat enormen Einfluss auf die Justiz und alle übrigen Ministerien. Prinz Nayef ist ein Konservativer. Er steht dem reaktionären wahhabitischen Klerus nahe. Als Bremser sorgt er dafür, dass der eher reformorientierte jetzige König Abdullah Neuerungen bloß in homöopathischen Dosen verwirklichen konnte. Doch Nayef vertritt, wie die Frauenaktivistin Leila Al-Khadim einräumt, einen beträchtlichen Teil des Volkes.
Saudi society is a tribal society that it's really run by this system.
Saudi-Arabien sei eine Stammesgesellschaft, dafür stehe das jetzige Regime. Konservative sehen in Nayef ein Bollwerk gegen fremde unislamische Einflüsse. Viele halten ihm zugute, dass er den Al-Qaida-Terrorismus erfolgreich bekämpft hat. Allerdings hatten zuvor gerade der saudische Fundamentalismus und saudisches Geld Al-Qaida überhaupt stark gemacht. Die Kür von Nayef zur Nummer 2 im Land wird in Saudi-Arabien als Zeichen der Kontinuität gewertet. Der Kolumnist Hussein Jobokshi im Sender Al Jazeera.
By nature he's skeptical. He would like to look at the various angles of every particular issue.
Prinz Nayef sei ein Skeptiker, der lange abwäge, bevor er entscheide. Zwar meinen Diplomaten, Nayef könnte als Kronprinz durchaus zum Pragmatiker werden. Doch ein totaler Sinneswandel bei einem 78-Jährigen? Jedenfalls steht der neue Kronprinz nun unter internationaler Beobachtung, denn der saudische Einfluss in der Region ist gewaltig. Mit seinen Milliarden, seinem moralischen Einfluss als Vatikan der muslimischen Welt und mit Hunderten von Koranschulen in Dutzenden von Ländern bestimmt das Wüstenkönigreich von Senegal über die Türkei bis Indonesien die Politik mit. Sollten künftig in Riad wahrhaft reaktionäre Kräfte das Sagen haben, kann das der Welt also nicht egal sein. Doch auch im Land selber sorgt Nayef für Irritation, etwa bei gebildeten Frauen oder jungen Saudis, von denen viele im Ausland studiert haben. Leila Al-Khadim.
The optimistic part is that we have a youth society, youth generation, they constitute the majority of this, a big, big majority of this country.
Saudi-Arabien sei eine junge, eine veränderungswillige Gesellschaft. Darin liege die Hoffnung. Ali Al-Ahmad, ein Saudi, der in den USA eine Denkfabrik leitet, sagt,
the people of Saudi Arabia are more than ready to participate in their government.
Die Saudis seien mehr als bereit, politisch zu partizipieren. Und Professor Mohammed Al-Khatani, der eine Menschenrechtsorganisation leitet, warnt,
if he tried to basically intensify his crackdown on people, then people definitely would revolt.
Falls Nayef die Unterdrückung jeglicher Opposition noch verstärke, komme es selbst in Saudi-Arabien zu Revolten. Dann verliere das Haus Saud alles. Kurzfristig wird aus dem überall im Land ständig zu hörenden Wunsch, König Abdullah möge noch lange leben, eine inständige Bitte an Allah. Denn der 87-jährige Amtsinhaber hat das Land wenigstens zaghaft modernisiert. Sein designierter 78-jähriger Nachfolger hingegen dürfte das Rad wieder zurückdrehen.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit dem Los der Roma in Europa und dem Freiheitssymbol in Amerika. Zunächst aber nach Kenia. Seit bald 2 Wochen ist das Ferienparadies Kenia im Kriegszustand. Kenianische Truppen sind über 100 Kilometer ins Nachbarland Somalia einmarschiert. Auslöser war die Entführung von Touristen. Doch in Somalia findet nur ein Teil des Kriegs statt. Die somalischen Islamistenrebellen von Al-Shabaab drohen mit Vergeltung in Kenia und es gab tatsächlich schon 2 Sprengstoffanschläge innerhalb einer Woche in Nairobi. Kenias Polizei ist deshalb in Alarmbereitschaft. Im Fokus Easley, ein Quartier in Nairobi, in dem weit über 100.000 Exil-Somalier leben. Das Quartier wird in Nairobi auch Little Mogadischu genannt. Patrick Wülser war dort.
First Avenue of Easley. Es riecht nach Gewürzen und Urin. Ein Mann preist mit einem Megafon den Koran an, ein anderer Schuhe. Irgendwo an der Küste muss ein ganzes Schiff davon angekommen sein. Ganze Haufen von Turnschuhen und Bergschuhen werden angeboten. Und gute Schuhe braucht es hier. Auf der Straße fließt eine braune Kloake und am Rand schildert Alexander, dass hier die Angst umgeht.
In the past 7 days since the Kenyan troops went to Somalia.
In den vergangenen Tagen, seit die kenianische Armee in Somalia einmarschiert ist, haben die Somalier, die hier in Easley leben, zunehmend Angst vor der kenianischen Polizei. Sie fürchten sich vor grundlosen Verhaftungen und anderen Repressionen. In Easley sind die Läden normalerweise 24 Stunden am Tag offen. Seit einer Woche ist ab 7 Uhr abends kein Mensch mehr auf der Straße.
At 7 p.m. after, you don't see people moving.
100.000 oder 200.000 Somalier leben hier. Wie viele es wirklich sind, weiß niemand. Ein Teil davon sind Flüchtlinge aus Dadaab, die eben erst angekommen sind. Andere leben seit Jahren hier. Viele haben einen kenianischen Pass, legal erworben oder von korrupten Beamten gekauft. Kenia sei seine Heimat, sagt zum Beispiel Musuf, der vor 10 Jahren in Mogadischu sein ganzes Hab und Gut zurückgelassen hat und als Flüchtling hierher kam.
We are like Kenyans now. Those who are saying we are Al-Shabaab, it may be that influence comes from somewhere else, not within Somalis.
Wir leben hier anständig wie Kenianer. Wer sagt, wir unterstützten Al-Shabaab, lügt. Die kommen von außen. 99% der Somalier, die hier leben, haben nichts mit ihnen zu tun. Viele Somalier haben hier seit vielen Jahren eine Heimat. Weshalb sollten sie Terroristen unterstützen? Wir haben Kinder, wir haben Familie, wir haben Gefühle und wir wollen hier leben, wie alle anderen Menschen auch.
We have feelings, we have kids, we have children, we want life like the other people is the way they want.
Dass in Easley Al-Shabaab-Anhänger leben, möchte Musuf nicht in Abrede stellen. Kann er auch nicht. Es ist in Nairobi ein offenes Geheimnis, dass hier Piratengelder gewaschen, Leute versteckt und neue Milizionäre angeworben werden. Für Kenias Minister für innere Sicherheit liegt hier in Easley das Hauptübel. Man führe Krieg gegen eine Schlange, sagte er vergangene Woche im Parlament. Der Schwanz liege in Somalia, der Kopf hier in Nairobi. In den kommenden Tagen wolle man aufräumen. In Musuf löst das ambivalente Gefühle aus. Man fürchtet sich vor Al-Shabaab, aber auch davor, dass nun plötzlich wahllos alle Somalier diskriminiert werden.
We hear it, that we hear it, we hear it. Even we are afraid because I have it.
Klar haben wir gehört, dass es in Easley Al-Shabaab-Leute geben soll. Wir haben selber Angst vor ihnen. Ich habe Söhne und habe sie gewarnt. Es würden Leute kommen und ihnen Geld anbieten, um sie als Milizen anzuwerten. Solche Gerüchte gehen um, dass solche Dinge vorkommen. Al-Shabaab ist in Nairobi mehr als einfach ein Gerücht. Das zeigen die beiden Sprengstoffanschläge von vergangener Woche. Einer in einem Nachtclub und einer an einer Busstation im Zentrum. Aber selbst die kenianische Polizei relativiert die Anschläge, bevor hier die touristische Hochsaison beginnt. Es seien kriminelle Einzelfälle, deren Urheber völlig unbekannt seien, sagt Polizeioffizier Kanja. Die Sicherheit in diesem Land ist jederzeit gewährleistet. Wir jagen die kriminellen Elemente, welche unseren Alltag verunsichern und stören wollen. Die Regierung hat die Lage im Griff und tut alles, damit das Land für uns alle sicher ist und bleibt. Um zu zeigen, dass man die Lage völlig im Griff hat, werden in den Zeitungen täglich Bilder von Polizisten mit dunklen Sonnenbrillen, Hunden und schweren Waffen abgedruckt. Viele Bürger haben trotzdem Angst und fürchten, dass die beiden Anschläge nur der Anfang gewesen sein könnten. Im geschäftigen Somalierviertel von Nairobi fühlt sich einer dagegen seit einer Woche viel sicherer. Sufui, der an der First Avenue of Eastleigh ein Schuhschachtel großes Kaffee betreibt.
Ja, hullachine ne male befriedem adellem sartan mengabaw. Yawm police biyazan kutr menem balatafan zum blo ne miizen.
Früher kam die kenianische Polizei jeden Abend und holte sich Geld von mir. Wenn ich keines hatte, wurde ich regelmäßig zusammengeschlagen. Seit den beiden Sprengstoffanschlägen hat die Polizei offenbar Wichtigeres zu tun, als mich zu besuchen. Und in meinem Café herrscht seither Frieden.
It's good, 7 days, yeah, no freedom, yes.
Vor einem Jahr geriet das Schicksal der Roma in die Schlagzeilen. Frankreich verfügte Abschiebungen zurück nach Osteuropa. Besonders dramatisch ist die Situation in der Slowakei. Die meisten Roma leben dort in bitterer Armut, haben keinen Zugang zu Bildung und Arbeit, oft nicht mal zu Strom und Wasser. Zahllose Projekte wurden zur Verbesserung der Lebensumstände lanciert, doch meist nur halbherzig und ziemlich erfolglos umgesetzt. Die Slowakei schafft es nicht, ihre Roma-Minderheit zu integrieren. Der Kunstschmied Robert Rigo ist eine der wenigen Ausnahmen. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann hat ihn getroffen.
Robert Rigo sitzt in seinem klobigen Lehnstuhl im Verkaufslokal seiner Kunstschmiede. Zufrieden blickt er auf die Exponate, die er in der Werkstatt hergestellt hat. Gartentore, Kerzenständer, Cheminée-Besteck. Rigo, ein freundlicher Mitfünfziger mit sanfter Stimme und gewaltigem Bierbauch, ist stolz auf seinen Betrieb. Seit 300 Jahren existiere diese Schmiede und immer habe sie sich in den Händen von Roma befunden, sagt Rigo. Das Metallhandwerk hat eine lange Tradition im Dorf Dunajská Lužná im Süden der Slowakei. Der 4000-Seelen-Ort ist gewissermaßen eine Schmiedehochburg. Noch immer gibt es gut 10 Werkstätten. Nächstens soll ein Museum entstehen, um die Tradition bewahren und dokumentieren zu können. Sogar aus dem Ausland kommen die Kunden nach Dunajská Lužná, um hier bei den Zigeunern Metallwaren einzukaufen. Zigeuner übrigens ist in der Slowakei kein Schimpfwort, sondern darf politisch korrekt gesagt werden. Robert Rigos Schmiede ist ein Musterbetrieb. Schon der Staatspräsident und mehrere Minister seien mit ihren Delegationen aus aller Welt vorbeigekommen. Doch der Schmied will nicht nur der Vorzeige-Zigeuner sein, wie er selber sagt, sondern sich für eine nachhaltige Verbesserung der Lebensumstände seiner Volksgruppe einsetzen. Um dem Nachwuchs eine Perspektive zu geben, bildet der Meister selber Jugendliche aus. Die jungen Zigeuner brauchten eine Beschäftigung, einen geordneten Tagesablauf, damit sie nicht nur auf der Straße rumhängen und auf dumme Gedanken kommen würden. Die Arbeit, sinniert Rigo, sei das Wichtigste. Nur sie führe zu sozialer Akzeptanz und gebe Selbstvertrauen. Das hätten ihm schon seine Großeltern mit auf den Weg gegeben. Arbeit als Schlüssel für die Roma-Integration, das ist auch die Meinung von Agnes Horvatova von der Roma-Organisation Romski Dom. Ohne Arbeit keine würdigen Lebensbedingungen, keine anständigen Wohnverhältnisse, keine zuverlässige Gesundheitsversorgung. Zu kommunistischen Zeiten, bis vor 20 Jahren, hatten die meisten Roma noch Arbeit, wenn auch nicht besonders anspruchsvolle in den Fabriken und Kolchosen. Doch immerhin lebten sie in einer Tagesstruktur und fühlten sich nützlich. Inzwischen wachse aber in vielen Roma-Gemeinden die zweite oder gar dritte Generation heran, die noch gar nie gearbeitet habe, sagt Agnes Horvatova. Dass es ohne regelmäßige Beschäftigung nicht geht, hat auch die EU erkannt. Arbeit ist einer der vier Pfeiler, auf denen sie ihre sogenannte Roma-Strategie aufbauen will. Daneben sollen die Roma auch einen besseren Zugang zu Wohnraum, Gesundheitsversorgung und Bildung bekommen. Auch die Slowakei muss bis Ende Jahr einen Katalog mit konkreten Plänen zur besseren Integration der Roma, die etwa ein Zehntel der Bevölkerung ausmachen, vorlegen. Die Situation ist dramatisch. Gut 80% der Zigeuner sind gemäß Schätzungen arbeitslos. Die Kriminalität unter der Roma-Bevölkerung grassiert, was wiederum die rassistischen Vorurteile auf Seiten der Mehrheitsbevölkerung bestätigt. Kunstschmied Robert Rigo hat deshalb nichts gegen die Initiativen der Regierung und der EU einzuwenden, erwartet aber auch nicht zu viel von ihnen. Die Programme hätten nur eine Wirkung, wenn sie sehr zielgerichtet umgesetzt und streng kontrolliert würden. Nur allzu oft würden die Mittel zweckentfremdet. Selbstkritisch sagt er, dass auch die Roma in die Pflicht zu nehmen seien. Sie müssten selber an der Verbesserung ihres Schicksals arbeiten wollen. Robert Rigo macht's im Kleinen vor mit seiner Schmiedewerkstatt in Dunajska-Luzhna.
Mark Lehmann berichtete. Die Roma und das politische Spannungsfeld, in dem sie leben, sind auch Thema in der Sendung International. Morgen Samstag um 9 Uhr auf DRS2 und am Sonntag um 18.30 Uhr auf DRS1. Sie ist eine alte Dame geworden, aber ihr Glanz ist nicht verblasst. Die Heimat der Revolution, Frankreich, machte der Heimat der Menschenrechte die allegorische Figur zum völkerverbindenden Geschenk, die in Tuch gehüllte Fackelträgerin Libertas, die Göttin der Freiheit. Am 28. Oktober 1886 wurde die Lady Liberty offiziell überreicht. Seitdem begrüßt sie ankommende Schiffe im New Yorker Hafen. ARD-Korrespondentin Claudia Sarre über ihre Ausstrahlungskraft.
Für die vielen Einwanderer, die einst mit dem Schiff nach New York fuhren, war die Freiheitsstatue das Erste, was sie von der neuen Welt sahen. Sie wurde zum Sinnbild für die Hoffnung auf ein neues, ein besseres Leben in Amerika. In New York Harbor
stands a lady. She really stands for, of course, freedom, of liberty of peoples around the world.
Die Statue steht für Freiheit. Die Franzosen, die sie erschaffen haben, meinten vor allem politische Freiheit.
And particularly political liberty.
Sie sollte ein Symbol für Demokratie sein, sagt der Historiker des Nationaldenkmals Barry Moreno, aber eigentlich sei sie eines für Einwanderer geworden.
Gebt mir eure Müden, eure Armen. Eure geknechteten Massen, die sich danach sehnen, frei zu atmen.
Steht auf dem steinernen Podest der Statue. Die jüdische Emigrantin und Dichterin Emma Lazarus schrieb diese Worte kurz vor ihrem Tod 1885, ein Jahr bevor die Freiheitsstatue eröffnet wurde. Ursprünglich war die kupferne, knapp 50 Meter hohe Statue ein Geschenk des französischen Volkes an die Vereinigten Staaten, entworfen von dem Bildhauer Frédéric Auguste Bartholdi nach dem Vorbild der römischen Göttin Libertas.
It had seven rays coming from the head, representing a halo.
Sie sieht wirklich aus wie eine Göttin mit den sieben Spitzen auf der Krone, dem Diadem, dem klassischen römischen Gesicht, der zurückgekämmten Frisur und dem edlen Umhang und der Stola.
Of the women's dress from ancient Rome.
Beschreibt Barry Moreno die göttliche Erscheinung. In ihrer Linken hält sie die Tafel mit den Unabhängigkeitsrechten, in der Rechten eine Fackel, zu ihren Füßen liegen gesprengte Ketten.
Die Statue ist sehr majestätisch, sie ist kein perfektes Kunstwerk, aber sie hat eine Ernsthaftigkeit, die die Leute damals beeindruckt hat.
In her appearance that impressed people.
Look at the Manhattan skyline.
Nicht nur damals, auch heute fahren täglich tausende Touristen aus der ganzen Welt mit dem Schiff von der Südspitze Manhattans hinüber nach Liberty Island, um die Lady mit der grünen Kupferpatina aus der Nähe zu betrachten.
Today, of course, now in 2011, we have the Statue of Liberty has changed a lot.
Heute, 2011, bedeutet die Freiheitsstatue noch viel mehr. Sie ist zum weltweiten Symbol geworden. für die unterschiedlichsten politischen Bewegungen.
As a symbol for all kinds of movements. She's like they say a hollow icon.
Sie ist Identifikationsfigur und Werbeikone, wurde von Andy Warhol gemalt und von Michael Jackson und anderen besungen, diente als Filmkulisse und ist auf Briefmarken, Münzen oder Autokennzeichen abgebildet. Schon der 100. Geburtstag des Monuments wurde großartig gefeiert.
We are the keepers of the flame of liberty. We hold it high tonight for the world to see.
US-Präsident Ronald Reagan beschwor damals die amerikanischen Werte von Freiheit und Demokratie.
Of Miss Liberty's torch.
Zu ihrem 125. Geburtstag bekommt die alte Dame neben Festprogramm und Feuerwerk 5 neue Live-Webcams, die spektakuläre Ansichten der Manhattan Skyline bieten. Ihr hohes Alter hat Lady Liberty ermüdet. Einen Tag nach ihrem Geburtstag wird ihr Inneres wegen Renovierungsarbeiten für ein Jahr geschlossen. Von außen kann man sie allerdings weiterhin in aller Schönheit bestaunen.
Der Geburtstagsbericht aus New York hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Tobias Gasser, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.